zusammen, wir begrüßen euch recht herzlich zu Broadcats, einem Podcast, was um Themen wie Substanzkonsum und Abhängigkeit geht. Und wir begrüßen heute recht herzlich die Leonie bei uns. Sie ist selber betroffen von einer Gamesucht und ist auf unseren Podcast aufmerksam gemacht worden. Und wir haben uns dann bei ihr gemeldet und freuen uns sehr, dass sie sich Zeit genommen hat, um von Zürich nach Basel zu gehen und uns ein Interview zu geben zu ihrer Geschichte. Hallo Leonie.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bitte. Ja, als erstes magst du dich gerade nochmal schnell selber vorstellen?
Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Leonie, ich bin 28, komme aus Zürich und mache auch gerade an der Universität Zürich meinen Master in Psychologie.
Zum zweiten Mal haben wir heute jemanden zu Gast in dieser Staffel, der selber von einer Abhängigkeitserkrankung betroffen ist oder gesehen ist, zu dem kommen wir vielleicht noch. Und zum ersten Mal ist sie Betroffene von einer Verhaltenssucht. A Gaming Disorder. Wie ist es dazu gekommen, dass du mit dem Gamen nicht mehr hast aufhören können?
Ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Faktoren gewesen, die dort mitgespielt haben. Ganz primär ist es, glaube ich, hat als ADHS eine grosse Komponente bei dem gespielt, die erst ungefähr vor einem Jahr oder so bei mir diagnostiziert worden ist, wo auch rückblickend sehr viel erklärt hat. Und zum anderen ist es einfach generell ein schlechter Umgang mit Stress gewesen und viele Stressoren, die in dieser Zeit aufeinander gekommen sind. Und in diesem Zusammenhang ist das Gaming dann wie eine Flucht geworden, in der ich mich zurückgezogen habe und in der ich dann wie alles andere und alle anderen Probleme konnte ausblenden.
Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie die Geschichte bei dir gegangen ist, dass du am Schluss so viel gamed hast? Oder vielleicht dann auch noch, wann hast du gemerkt, dass es irgendwie nicht mehr ganz so ist, wie es sein sollte mit der Gamerei?
Mhm. Also ich glaube, das fällt einem immer relativ früh selber auf, aber man will es einfach nicht wahrhaben und man redet sich dann selber auch lang die Sachen schön, die man selber macht. Und bei mir war es dann wirklich so gewesen, dass ich teilweise bis zu 8 oder 10 Stunden am Stück an der Konsole gesessen bin und teilweise auch über Stunden nicht mehr aufgestanden bin. Ich bin nicht mehr aus WC gegangen, ich habe nichts mehr gegessen, ich habe nichts mehr getrunken und ich habe einfach am Schluss auch wirklich Kopfschmerzen gehabt. Ich war übermüdet gewesen, es hat nichts mehr Spass gemacht. Ich glaube, das ist also eine der Hauptkomponenten, wo ich es gemerkt habe. Es hat mir nicht einmal mehr Spass gemacht. Es ist wirklich einfach so, es wie ein Zwang gewesen, dass man es einfach weitergemacht und hat fast nicht können aufhören. Und ich bin völlig fertig ins Bett gegangen und mir ist eigentlich recht schnell bewusst gewesen, dass es ein Problem ist und ich bin trotzdem jeden Tag wieder angeguckt.
Mhm. Und in welchem Alter ist das Thema geworden?
Also wirklich ausgeartet ist es, glaube mit ungefähr 25, 26. Das war einfach auch in dieser Zeit, wo es mir sonst mental sehr schlecht gegangen ist. Und ich glaube, wo ich dann nicht mehr wirklich Ressourcen hatte, um mich von dem, mit dem selber zu regulieren. Und es ist einfach wirklich dann völlig aus dem Ruder gelaufen. Genau.
Und angefangen zu gamen hast du wann?
Sehr, sehr früh. Also da muss irgendwie um die 8 oder 10 gewesen sein. Wo mein Vater ganz spontan eine PlayStation 2 für uns gekauft hat. Vorher haben wir amigs so ein bisschen gamed gehabt, also ja, so wie man das an den ersten Nokia-Handys, so Snake und so weiter, aber es war nie etwas Größeres gewesen. Und dann ist halt die PlayStation gekommen mit dem ersten Spiel, das war Harry Potter und die Kammer des Schreckens gewesen für die PlayStation. Und mit dem hat es dann eigentlich angefangen. Und das hat sich dann über diverse Genres weitergezogen. Am Anfang halt die ganzen Harry Potter Games. Später sind dann halt auch noch Online-Games dazugekommen, so in Richtung World of Warcraft oder Habbo Hotel, wenn man das Gaming kann nennen. Und das hat sich jetzt bis jetzt eigentlich durchgehend weitergezogen und genau. Also eigentlich ist das wirklich ein Hobby, das mich schon mein ganzes Leben begleitet, würde ich sagen.
Vielleicht was sind das für Games, die du jetzt aufgezählt hast? Es gibt ja die Ego-Shooters oder dann Medien, wo man sich eine Welt aufbaut. Mhm. Oder dann sind es die, wo so wie Zelda, halt, wo man sich muss durchkämpfen und röteln.
Ja.
Auf welche Games bist du mehr gestanden? Oder stehst du?
Ich glaube, das ist ich bin dann auch relativ divers, was das angeht. Also ich habe schon immer ein Faible für Nintendo-Games gehabt, eben sprich Legend of Zelda, Pokémon, auch die Mario-Games habe ich immer sehr gerne gespielt. Aber ich liebe auch Story-basierte Games, sprich The Last of Us, God of War. Solche Titel finde ich wahnsinnig toll. Ich liebe aber auch Spiele wie Overwatch, wo dann eher ums Kompetitive geht und wo auch, glaube ich, eher in die Richtung Ego-Shooter würde gehen. Aber ich habe auch hunderte Stunden in Aufbausimulatoren wie Sims oder Animal Crossing gesteckt. Also es ist wirklich sehr divers, was meine Interessen angeht. Ja.
Ist das nicht eher seltener so? Hat man nicht meistens dann etwas, wo einem am meisten reinzieht und wo man dann wirklich so süchtig wird danach?
Ja, also es war ganz primär sicher ein Game gewesen, wo ich in dieser Zeit eigentlich nur das gespielt habe, als das wirklich aus dem Ruder gelaufen ist mit dieser Sucht. Aber sonst, also kann ich eigentlich auch nur aus meinem bekannten Umfeld reden, tun die meisten eigentlich viele verschiedene Games ausprobieren. Klar hat jeder so seine Genres, die er bevorzugt, aber ja. Ich glaube, da ist meistens recht ein Wechsel dort drin. Ja.
Mhm. Du hast es vorher schon so gesagt, du hast, was ganz schlimm war, bis zu 12 Stunden am Tag gegamed. Mhm. Wie hat denn so ein Spielabsturz ausgesehen? Bist du einfach aufgestanden und hast angefangen? Oder magst du das vielleicht ein bisschen beschreiben?
Meistens war es so, dass ich einfach heimgekommen bin und ich hatte schon einen schlechten Tag gehabt. Also das war meistens der Fall zu dieser Zeit. Und es hat dann eigentlich damit angefangen, ich bin wirklich in die Wohnung gelaufen. Ich habe gewusst, ich müsste jetzt eigentlich etwas für die Uni machen, ich müsste etwas im Haushalt machen. Und trotzdem habe ich gesagt, ach komm, ich gucke mich jetzt an und ich mache irgendwie noch ein, zwei Spiele oder Matches, bevor ich das mache. Und ich habe eigentlich genau gewusst, weil es ist jeden Tag so abgelaufen, dass ich niemals nach ein, zwei Matches würde aufhören, um meine ganzen Pflichten nachzugehen. Und ich habe mich trotzdem jedes Mal angeguckt und mich selber beschissen. Und aus diesen 1-2 Matches sind dann irgendwie 30-50 geworden. Es hat eigentlich dann wirklich nicht mehr aufgehört, bis man halt dann irgendwann den Punkt erreicht hat, wo man dann sagt, ah ja, jetzt ist eh zu spät, um die ganzen Sachen zu machen, ich mache es dann morgen. Und am nächsten Tag ist es dann wieder genau gleich abgelaufen.
Und du hast gesagt, du bist zu dieser Zeit schon in der Uni gewesen. Mhm. Also hast du alles vernachlässigt, du hast jetzt den Haushalt angesprochen, so ganz klassisch. Wie hast du es denn bis zum Bachelor geschafft denn in dieser Zeit?
Ich glaube, sehr viel einfach reinprügeln am Schluss oder extrem, ich weiß gar nicht, wie ich das selber beschreibe, ich glaube, so richtig Bulimie lernen, das haben wir dem Amix gesagt an der Uni, dass man wirklich einfach innerhalb von kürzester Zeit alles sich irgendwie reinwirkt und alles über den Test auskotzt, in der Hoffnung, dass irgendetwas hängen bleibt. Und ich habe ja eben sowieso schon immer ein bisschen Mühe gehabt mit dem Lernen und mit dem Akademischen habe ich auch immer ein bisschen, ich glaube, ja, einfach gestruggelt, so grundsätzlich. Ich habe natürlich einfach auch eben vernachlässigt, beispielsweise in Gruppenarbeiten oder Uni war das ein Riesenproblem gewesen, weil ich Sachen am nicht abgegeben habe. Ich habe Probleme gehabt, dass ich Abgabe Fristen verpasst haben und teilweise dann auch wie fast Kollegen mit in die Scheisse gerissen haben, weil ich dann denen gesagt habe, hey, darf ich von dir das Zeug holen? Und an der Uni ist das ja wirklich ein riesen Problem mit Plagiat und die schauen sehr genau drauf. Und eigentlich habe ich dann wirklich auch Kollegen gefährdet mit dem. Einfach dadurch, dass ich selber überhaupt nicht mehr im Griff hatte. Und es ist eigentlich wirklich es auch sehr viel Glück glaubt denen gewesen, dass es in diesen Zeiten nicht noch schlimmer geworden ist und dass ich da trotzdem einigermaßen gut durchgekommen bin.
Und wie ist es mit beispielsweise Administration? Viele Menschen, die ja in Abhängigkeit rutschen, verschulden sich dann beispielsweise, weil sie Rechnungen nicht mehr zahlen. Das ist ja oft das Thema, das ja auch schon ohne Abhängigkeit eigentlich passiert bei Menschen mit ADHS, dass man sich irgendwie, dass man die Rechnung einfach nicht zahlt, man vergisst einfach und schiebt es raus. Ja. Sind so Sachen auch Thema gewesen?
Ja, eben, ich glaube, das ist dann beim ADHS ist das ja eh schon der Status quo bei mir, dass das am liebsten ein bisschen Mühe ist mit dem Administrativen etc. Und von dem her könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob sie in dieser Zeit dann zugenommen hat. Ich weiß nicht genau. Ich bin nie irgendwie betrieben worden. Klar habe ich Mahnungen bekommen und sicher auch mal bis zur dritten Mahnung, bis zur letzten Mahnung, die dann nicht mehr so freundlich formuliert ist meistens. Aber ich glaube, am Schluss habe ich es dann trotzdem eigentlich immer geschafft, bevor wirklich schlimme Konsequenzen gekommen wären, die Sachen zu erledigen. Und ich habe natürlich auch immer das Glück gehabt, dass ich halt in einer schon sehr langen Beziehung mit meinem Freund bin und dass er dort auch mich bezüglich Sachen auch viel unterstützt hat oder mich an Sachen erinnert hat.
Jetzt kann man vorstellen, dass je grösser das Problem in der realen Welt werden, desto mehr flüchtet man in die Parallelwelt eigentlich. Hast du denn dort auch so wie separate Identität aufgebaut gehabt?
Ich weiss, dass es das häufig gibt, gerade bei so, so suchtmäßigem Gamen. Bei mir ist es aber in eine andere Richtung gegangen, weil das Spiel, das ich wirklich gesuchtet habe, das war einfach Overwatch gewesen. Und das ist ein sehr kompetitives Game. Und ich habe es auch nur im Competitive-Modus gespielt. Das heisst, man nach jedem Match, je nachdem, ob man gewinnt oder verliert, bekommt man Punkte. Und je nachdem, wie viele Punkte man hat, steigt man in den Rang auf und wird halt global mit gegen alle Spieler wie auf einer Rangliste platziert. Und bei mir ist es halt wirklich so um das gegangen, es ist dann schon fast wieder so in Richtung Gambling gegangen, glaube ich, dass wenn ich dann irgendwie 5 Spiele verloren habe und ich habe gesehen, wie viele Punkte ich verloren habe, ist so gewesen, ja, ich muss die jetzt noch aufholen und den Verlust gleiche ich jetzt noch aus. Und dann immer, ist es halt immer so weitergegangen, ja, so, ja, komm, jetzt noch eins und das gewinne ich dann. Und wenn man dann eins gewonnen hat, dann macht man halt nochmal eins. Und wenn man es verloren hat, ist der Frust halt wieder so gross gewesen und dann habe ich weitergemacht. Und ich glaube, für mich, weil ich halt schon immer wahnsinnig Mühe mit dem Selbstwert grundsätzlich gehabt habe und auch eben immer Mühe gehabt habe mit akademischen Leistungen, ist das auch immer etwas gewesen, wo ich mir selber habe können beweisen, dass ich etwas kann, glaube ich. Weil das ist etwas gewesen, wo ich auch können. Und es ist wie auch etwas Greifbares gewesen, weil man hat dann ganz genau den Rang gesehen, wo man ist. Und das ist dann auch, ja, ich weiß nicht, ich habe, glaube, wie mein mangelndes Selbstwert damit ein bisschen kompensiert am X.
Und vermutlich auch ein bisschen der Dopaminhand, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also das ist ganz krass, ganz klar bei dem, ja.
Wenn man dann nicht spielt, verliert man dann die Punkte? Also muss man wieder dranbleiben, damit man wieder den Stand halten kann? Also ist das wie noch so eine...
Ja, ab einem gewissen Rang hat es früher einen Rank Decay gegeben, wenn man zu lange nicht gespielt hat. Das ist natürlich so eingeführt worden von den Spielentwicklern, dass wenn man halt seinen Account ganz oben hat, dass man den nicht einfach wie nicht mehr anlangt und man ist für immer dort, sondern dass dann halt andere eine Chance haben. Aber das ist natürlich dann auch etwas, wo motiviert, weiterzuspielen. Aber ich glaube, für mich ist halt immer so ein bisschen der Dopaminkick schon am ehesten gewesen, der mich am meisten dazu gebracht hat.
Ja.
Du hast einfach ein bisschen erzählt, dass die Freundin unterstützt hat, dass du so ein bisschen nicht alles schleifen lässt. Wie haben allgemein deine Angehörigen reagiert auf dieses Game? Ist das etwas, wo irgendwie allen klar gewesen ist, dass das Thema ist? Oder haben das noch deine Allerängste gewusst?
Ich glaube, das Ausmaß war vielen nicht bewusst gewesen, weil das ist etwas, wo ich dann glaub, relativ gut auch immer kaschieren konnte. In der Zeit, wo es am schlimmsten war, ich wollte jetzt nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber ist in dem Moment hat es dann sicher auch dazu beigetragen, dass meinem Freund das nicht auffallen ist, weil er dort selber gamen. Und ganz häufig hat er das dann wie nicht so mitbekommen, in welchem Ausmaß ich am Gamen gewesen bin. Weil er halt selber ein bisschen am Gamen war oder er war am Arbeiten. Und wenn ich dann mal frei hatte und ich war am Gamen, bevor er am Morgen aus dem Haus gegangen ist und er ist dann am Nachmittag wieder zurückgekommen, habe ich auch gesagt, oh ja, ich habe eine Pause gemacht und ich sei noch draußen gewesen und ich wäre noch am Lernen gewesen zwischendurch. Also ich habe es dann wie so auch versucht zu überdecken, wie lange ich wirklich dort war. Oder wenn ich halt am 3 Uhr morgens ins Bett gegangen bin, habe ich ihm dann gesagt, nein, um 11 Uhr bin ich dann auch ins Bett. Und hast dann so eigentlich wirklich versteckt.
Das heisst, es ist auch bereits so eine Scham auch schon gekommen für das, was du machst.
Ja, auf jeden Fall. Eben, es ist mir eigentlich jedes Mal, das ist ja glaube ich fast das Schlimmste, dass es einem selber so bewusst ist und dass man sich selber dann auch so dafür schämt und dass es noch viel schlimmer ist, weil man sich irgendwie trotzdem nicht im Griff hat. Und das ist dann wie jeden Tag scheitert man wieder. Und das, man fühlt sich dann halt jeden Tag nochmal neu wie ein Versager, weil man es einfach nicht in den Griff bekommt.
Das ist ja genau das Gleiche mit Substanzen oder was auch immer. Ja. Das ist, du beschreibst schon genau, was es ausmacht, eine Abhängigkeit zu haben.
Ja.
Du hast uns in deiner Mail, die du uns geschickt hast, um uns deine Geschichte zu erzählen, auch geschrieben, dass, wo du noch daheim gewohnt hast, wo du noch kleiner warst, dein Vater auch so Sperren gemacht hat. Wieso sind die für dich nicht effektiv gewesen? Wie bist du aus denen wieder? Oder wie hast du das umgangen? Und ist das dann deinen Eltern auch aufgefallen oder eben nicht? Dass es dort vielleicht auch schon noch einmal durch ein bisschen problematischer Konsum gewesen ist?
Mhm. Ich glaube, ich habe eben schon immer die Tendenz gehabt, dass es problematisch kann werden kann. Eben unter anderem halt auch gerade wegen dem ADHS, weil das ja enorm begünstigt, so Verhalten. Und auf der einen Seite ist mein Vater, hat das, glaube ich, wirklich nur gut gemeint. Auf der anderen Seite finde ich rückblickend die Massnahmen nicht so wahnsinnig sinnvoll. Er hat auf jeden Fall halt so Sperren eingerichtet, wie dass sich halt der PC nach irgendwie 2 Stunden selber ausschaltet, dass das halt mit Passwörtern muss umgangen werden. Etc. Und ja, ich bin, glaube ich, meistens relativ schnell hinter die Passwörter gekommen. Ich kann rückblickend gar nicht mehr genau sagen, wie ich das gemacht habe, aber ich weiß, dass ich es konnte, dass ich da irgendwie draufgekommen bin oder dass es immer das gleiche Passwort war. Und das ist dann natürlich auch immer wie so ein Spießrutenlauf gewesen. Ich weiß einfach nur, dass ich dann, sobald ich dann gehört habe, dass mein Vater heimkommt, alles sofort ausgeschaltet ins Zimmer gerannt, weil wir haben halt den Familiencomputer, ist bei uns im Zimmer gewesen, wo alle haben können reingehen können. Das ist natürlich eben, das Verstecken ist dann schon damals eigentlich als Kind das Thema gewesen. Ja.
Wie hat sich denn das Zocken im Allgemeinen auf dein Leben ausgewirkt?
Ich glaube, primär war einfach nicht mehr viel anders rum. Und das ist dann, also es ist wirklich, das Leben hat eigentlich nur noch aus den Sachen bestanden, die ich halt machen muss, wie halt gewisse Uni-Vorlesungen und so. Also ich habe das nie komplett aufgegeben, sage ich jetzt mal. Aber es war nicht mehr viel Raum für anders gewesen. Und es war auch so gewesen, dass ich anderen Sachen einfach auch nicht mehr Raum gegeben habe. Also das war dann auch gewesen, dass ich Sachen abgesagt habe, wenn die Leute oder die Kollegen haben wollen abmachen, bin ich gerade so gewesen, ja nein, dann habe ich ja gar keine Zeit mehr zum Gamen an diesem Abend und habe die Sachen abgesagt, bin früher nach Hause gegangen, damit ich dann halt noch Zeit dafür habe. Also es hat im sozialen Bereich hat sicher sehr, sehr gelitten. Und einfach generell Lebenszufriedenheit, also weil ich halt nichts anderes mehr gemacht habe und ich bin nicht mehr rausgegangen, ich habe zu wenig gegessen, ich habe zu wenig geschlafen, zu wenig getrunken. Es ist mir einfach grundlegend wahnsinnig schlecht gegangen in dieser Zeit.
Mhm. Und wie bist du aus dieser Abhängigkeit wieder rausgekommen oder was ist so der Point of Turn gewesen? Gibt es dort irgendein Schlüsselerlebnis, irgendetwas, was passiert ist oder hast du einfach gemerkt, hey, nein, es geht so nicht mehr weiter? Weil schlussendlich ist es ja gerade oft bei Verhaltenssüchten so, dass man sehr lang hochfunktional ist und es eben gar nicht auffällt und oft dann die Leute entweder eben hochverschuldet sind und dann irgendwie halt aus der Wohnung rausfliegen, aber das ist jetzt bei dir auch nicht das Thema gewesen. Also was ist so ein bisschen das, was dich dazu gebracht hat, dass du das änderst?
Ich glaube, der Moment, wo das Kartenhäuschen bei mir völlig zusammengebrochen ist, ist, als ich in einem Match drin war, Overwatch, und ich habe einen Anruf bekommen von meiner kleinen Schwester zuhause, die mir gesagt hat, dass meine Katze gestorben sei, ganz unerwartet. Und ich weiß noch, dass ich völlig unter Schock war, aber trotzdem erstmal das Match haben so fertig machen, weil ich gedacht habe, ja, sonst bin ich ja nachher gesperrt, weil wenn man halt Matches verlässt, dann wird man halt gesperrt für eine gewisse Zeit. Und also eben im Rückblick finde ich das schon fast pervers irgendwie, dass das dann in dem Moment irgendwie dann trotzdem neue Priorität für mich war. Und nachdem die Katze gestorben ist, was halt schon wahnsinnig wichtig für mich war, ist sonst einfach nur alles zusammengebrochen um mich herum. Und ich bin ja dann auch weg zur Behandlung von einer Depression 5 Wochen in einer Klinik gewesen, weil es halt so schlimm geworden ist. Und das war dann eigentlich schon so der Moment gewesen, wo dann wirklich klar war, also das Gaming ist jetzt sicher nicht schuld an dieser Depression allein gewesen, aber es hat sicher seinen Teil dazu enorm beigetragen. Also die Gaming-Sucht, die ich entwickelt habe, es hat sich sicher beides begünstigt, aber es ist einfach wirklich, das ist eigentlich schon der Punkt gewesen, wo dann effektiv etwas hat müssen geändert werden.
Und welche Schritte hast du denn durchlaufen auf dem Weg zu der Genesung?
Ich habe angefangen, unter anderem ich habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Zum einen habe ich mir teilweise Timer auf dem Handy gestellt, für irgendwie, bevor ich angeguckt bin, für irgendwie 1,5 Stunden und mir dann wirklich gesagt, okay, wenn der Wecker läutet, dann einfach fertig machen, wo man noch dran ist und dann ist einfach ausschalten. Es ist halt so begrenzt gut gegangen, weil ich mich dann halt einmal angefangen habe, selber ein bisschen beschissen natürlich. Das ist dann so semi-erfolgreich gewesen. Ich habe meinen Freund gebeten, dass er mich dort unterstützt. Dass er mich amigs darauf aufmerksam gemacht hat oder dass er mir auch gesagt hat, komm, wir machen jetzt etwas anderes oder mich dann auch versucht hat, von dem wegzuholen. Ist aber alles ein bisschen wenig erfolgreich gewesen, vor allem weil ich immer wahnsinnig gereizt reagiert habe gegenüber meinem Freund natürlich, weil es in diesem Moment halt etwas war, wo er mir wie wegnimmt. Oder? Und dann habe ich natürlich enorm defensiv und teilweise auch eben hässig reagiert, also überhaupt nicht gerechtfertigt. Und das hat es dann natürlich auch noch belastet. Also wirklich das, wo mir geholfen hat und wo mir bis heute hilft, das zu regulieren, es hört sich ganz komisch an, aber ist, dass ich per Zufall über Kollegen gestolpert bin, also wirklich in diesem Overwatch-Spiel, über Leute gestolpert bin, über eine Gruppe von Leuten, die schon sehr lange zusammenspielen, wo mich dann auch wie so, es hat halt so angefangen, wir haben dann einfach ein paar Matches gespielt, haben das gut verstanden, wir haben dann uns immer öfter getroffen, einfach nur online. Und inzwischen ist es so, dass ich eigentlich nur noch mit diesen Leuten zocke. Mhm. Sei es jetzt eben das Spiel Overwatch oder eben parallel auch andere Spiele mit diesen Leuten zusammen. Und es hat nichts gegeben, was mir in diesem Zusammenhang so viel geholfen hat, wie dass am Abend um 10 Uhr, wenn die sagen, okay, wir gehen jetzt alle ins Bett. Und dann habe ich einfach auch gesagt, ja, okay, dann gehe ich auch ins Bett. Weil dann sind jetzt die Leute irgendwie nicht mehr da, mit denen ich ja das Spiel spiele und dann... Dann ist es mir gelungen, zum einfach ausschalten. Und das ist jetzt auch wirklich eigentlich wie ich es heute reguliere.
Hast du die mal persönlich kennengelernt?
Ich treffe sie jetzt dann im April.
Ah, wirklich?
Also die eine Kollegin aus der Gruppe feiert ihren 30. Geburtstag in Deutschland.
Ja.
Und wir kommen dann alle angefahren aus allen Ecken, also aus der Schweiz kommen das paar aus Deutschland, die meisten. Und dann treffen wir uns jetzt, nachdem wir eben wirklich seit 2 Jahren eigentlich fast täglich Kontakt haben.
Ja.
Das ist so ein bisschen das.
Ja, das stelle ich mir jetzt mega spannend vor, wenn man dann plötzlich die Leute sieht. So.
Wir sind auch alle mega gespannt, eben weil wir halt, man trifft sich halt täglich, also trifft, man redet jeden Tag mit diesen Leuten, die wissen alles und man weiß alles über sie, aber man hat sich halt irgendwie noch nie gesehen. Von Angesicht zu Angesicht, und das wird sicher eine Erfahrung. Wir sind gespannt.
Das ist ja quasi kontrollierter Konsum, den du dann betrieben hast. Also,
ja.
Bei den Substanzen gibt es dann noch so Konsumtagebücher und alles Mögliche, was einem hilft für das. Aber du hast das wie von allein eigentlich so für dich gefunden.
Ja, also für mich ist es von Anfang an eigentlich nie eine Option gewesen, völlig mit dem aufzuhören. Mhm. Weil einfach das Gaming für mich auch etwas ganz Wichtiges war. Auch eine Ressource, wo auch wahnsinnig viele positive Erinnerungen ich mit dem verbinde und schöne Erlebnisse. Es ist etwas, was ich regelmäßig mit meinem Freund auch zusammen mache, was uns verbindet. Darum ist es nie, also Abstinenz ist wie nie eine Option für mich gewesen.
Ja.
Ich wollte wirklich einen gesunden Umgang finden damit. Weil das ist dann eben vielleicht ein bisschen das Gemeinere bei Substanzabhängigkeit oder so. Da kann man dann ist dann geht es dann natürlich immer so ein bisschen um die ganze Abstinenz. Ja.
Ja, auch nicht mehr so, aber...
Oder häufig. Ja. Ich dann nicht das Ganze so gut aus.
Aber es ist sicher einfacher, mit der Substanz ganz aufzählen, als mit, das finde ich, gehe jetzt auch nie mehr an den Computer.
Ja.
Ich glaube, das ist ja schon etwas, was man so ein bisschen auch, also was man sich muss überlegen. Ich meine, es ist ja nicht das Ziel, dass du nicht mehr kannst online sein, sondern es ist das Ziel, dass du einen Umgang findest mit dieser ganzen Online-Welt. Und wegen dem macht es, glaube ich, Sinn, dass man dort einen kontrollierteren Konsum anstrebt, oder?
Mhm. Auf jeden Fall, eben vor allem, weil es halt auch eine enorme Ressource kann sein kann und weil auch heute, eben jetzt in dem kontrollierten Umgang, wo es jetzt halt nicht mehr von, es ist jetzt nicht mehr Eskapismus, das Gamen, sondern es ist eine soziale Aktivität für mich und dann ist es natürlich eine wahnsinnige Ressource, dann am Abend, wenn man einen stressigen Tag hat und man geht online und man hat seine Kollegen dort in der Party und die Leute freuen sich, wenn man kommt und dann macht man etwas zusammen. Und eben viele Leute können das vielleicht nicht nachvollziehen, die halt nicht so Online-Bekanntschaften haben. Aber das sind halt wirklich Freundschaften, die können teilweise auch enger sein als mit Leuten, die man halt im echten Leben sieht. Ja.
Mir ist noch eine Frage aufgekommen im Zusammenhang mit der fünfwöchigen Therapie, die du gemacht hast.
Mhm.
Du hast gesagt, du bist dort wegen der Depression stationär gegangen. Aber ist dort dann das Gaming auch ein Thema gewesen? Hast du, oder haben sie dich da können unterstützen, was das angeht?
Im Fokus ist es primär sicher nicht gestanden, weil es ist vor allem einfach eine Krisenintervention gewesen, weil ich halt wirklich nicht mehr wie lebensfähig war in diesem Moment. Das Thema mit dem Gaming ist eigentlich erst später in der ambulanten Therapie, also als ich dann aus dem klinischen Rahmen draußen war und bei einer ambulanten Therapeutin war, ist das dann das erste Mal so aufgekommen, das Thema, und ich habe das erzählt. Und die Therapeutin war ja auch dann die, die anhand meiner Erzählungen also von ganz vielen verschiedenen Sachen, nicht nur vom Gaming, mich dann gefragt hat, ob ich schon mal eine ADHS-Abklärung gemacht hätte, weil sie sehr viele Sachen als ganz typisch erlebt hat. Und durch das ist dann eigentlich auch zu dieser Diagnosestellung dann gekommen. Genau.
Und wie ist es für dich, die Diagnose zu bekommen? Wie hat sich das angefühlt? Es ist also die eine zu sagen, es ist super, es ist mega gut. Endlich habe ich eine Erklärung. Für andere kann es halt auch sehr schwer sein.
Es ist, glaube ich, eine Mischung zwischen diesen zwei Sachen gewesen. Zum einen war es irgendwo eine Erleichterung sicher gewesen, weil man irgendwie einen Grund hat. Man hat plötzlich gewusst, warum funktionieren gewisse Sachen bei mir nicht, wo alle anderen anbekommen. Warum habe ich Mühe mit gewissen Sachen, die allen anderen so leicht fallen. Zum anderen habe ich aber auch einen wahnsinnigen Kontrollverlust erlebt, weil vor dieser Diagnose war es für mich immer so gewesen, so, okay, ich muss mich einfach noch ein bisschen mehr anstrengen und dann kann ich aufs gleiche Level wie all meine Kollegen kommen. Und es ist einfach eine Frage davon, wie fest ich es will und wie fest ich mich anstrenge. Und die Diagnose ist eigentlich etwas Unkontrollierbares gewesen. Plötzlich war etwas herum, wo ich nicht einfach durch Leistung kompensieren kann, sondern wo halt ganz grundlegend einfach da ist und mich bei gewissen Sachen behindert, sage ich jetzt mal. Und das habe ich in dieser Zeit, also gerade in der ersten Zeit vor der Diagnose, auch irgendwie ganz schwierig gefunden, mit dem umzugehen. Ja.
Und es ist halt auch der Grund, wieso du überhaupt den Hyperfokus hast können haben, oder wieso du überhaupt hast können, so in etwas reingeben. Siehst du noch andere Ressourcen?
Jetzt in Bezug aufs Gaming selber oder
aufs ADHS?
Aufs ADHS-Ressourcen. Also für den Umgang mit dem ADHS oder positive Sachen, die mein ADHS auch
geben
können.
Ja, genau. Ja, voll.
Etwas, was mir sicher aufgefallen ist, ist einfach das kreative Denken, das man amigs hat, dass man halt auf völlig andere Lösungsansätze kommt als andere Leute. Man überlegt sich Sachen amigs anders. Ich weiß nur, dass ich einmal irgendwie mein Handy verloren habe beim Spaziergang. Und ich hatte dann die Idee gehabt, ich laufe jetzt mit meinen Bluetooth-Kopfhörern, die noch mit dem Handy verbunden sind, über die Wiese und schaue, wann sie verbindet. Und dann weiß ich ungefähr, wo es ist. Und mein Freund hat das so wahnsinnig, hat dann einfach gefragt, wie bist du jetzt auf das gekommen? Für mich ist das dann ganz logisch gewesen in dem Moment. Also das ist sicher etwas, wo cool ist. Und ich finde es einfach auch cool, dass ich praktisch alles kann interessant finden kann. Also ich kann mich mit Leuten über das Fischen unterhalten und ich finde es spannend. Ich kann tausend Dokumentationen über ganz viele verschiedene Themen schauen. Ich finde ganz viele verschiedene Musikgeschmäcker, finde ich etwas Tolles. Also das finde ich eigentlich etwas mega Schönes, dass ich einfach mich für alles irgendwie kann begeistern.
Siehst du da auch einen Zusammenhang, dass du mit dieser ADHS-Diagnose nachher einen besseren Umgang gefunden hast mit Game? Oder hätte das dort auch geholfen?
Ja, ich glaube, es hat sicher eine grosse Komponente gehabt, weil eben es hat geholfen, gewisse Verhaltensweisen zu verstehen. Und eben gerade im Hinblick auf Gaming und generell Verhaltenssucht ist das ja sehr, gibt es ja eine sehr hohe Komorbidität mit ADHS. Einfach genau wegen dem konstanten Dopamindrang, den man ja hat, weil man da ja wie die ganze Zeit einen chronischen Mangel hat bei ADHS. Und das erklärt dann natürlich eben, es nimmt zum einen Teil ein probiere ein bisschen die Verantwortung, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass ich da jetzt irgendwie im ADHS die Schuld für alles gebe oder sage, oh, dass ich kann nichts dafür, dass ich mein ADHS war. Aber es hat dann doch irgendwie ein bisschen Verantwortung schon von den Schultern genommen, weil ich gewusst habe, da ist etwas Größeres, etwas, wo man nur schwierig kann kontrollieren kann. Und dadurch, dass ich gewusst habe, dass es rum ist, habe ich auch gewisse Sachen können besser einordnen, eben wenn es dann mal nicht geklappt hat. Eben, ich meine, ich habe auch heute noch Rückfall, würde ich sagen, in Anführungszeichen. Kann ich ein bisschen milder mit mir sein, ein bisschen verzeihender, dass das passiert, weil ich irgendwo halt weiss, wo es herkommt und warum es dann zu einem Kontrollverlust trotzdem kann kommen. Also insofern hat das mir schon enorm geholfen, mit dem umzugehen.
Also du hast sehr viel gelernt, auch über dich selber, mit dieser ganzen Geschichte. Und bist du heute noch in Therapie?
Ja. Ja, jede Woche. Also das sind ganz, ganz viele Baustellen von ganz, ganz vielen Sachen. Und sicher ist einfach das Thema mit dem ADHS, das ist ja ganz häufig so, gerade Leute, die halt, ich will jetzt nicht ins Thema ADHS rutschen, aber Leute, die halt spät diagnostiziert werden, haben das ja sehr oft eine lange Leidensgeschichte sozusagen durch die undiagnostizierte Störung, wo ja trotzdem die ganze Zeit rum war. Und gerade wegen dem hat man häufig enorm viel Fehlschläge erlebt, enorm viele Enttäuschungen. Ich habe beispielsweise zweimal eine Lehrstelle verloren. Unter anderem weiß ich jetzt halt, dass das ADHS da eine Rolle gespielt hat. Und das sind halt alles Sachen, die ein bisschen aufgearbeitet werden müssen, gerade im Hinblick auf das eigene Selbstbild. Ja,
ja.
Das ist eine größere Baustelle.
Bezeichnest du dich heute als gesund oder frei von Sucht? Du hast jetzt gesagt, du hast ab und zu wieder Konsumereignis. Aber generell hast du das Gefühl, dein Leben ist grundsätzlich so, dass du hauptsächlich Kontrolle hast darüber, wenn du in Anführungszeichen konsumierst?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich völlig in Kontrolle bin. Ich glaube, ich versuche mir die ganze Zeit bewusst zu sein, dass ich ein Potenzial habe, wo jederzeit wieder ausarten kann, wenn ich nicht aufpasse, blöd gesagt. Und wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind, dann kommt es zu diesen Rückfällen, wenn ich vielleicht mal einen schlechten Tag habe und online gehe, ohne dass meine Kollegen auch online sind. Und dann kann es genau wieder in diese Spirale reinrutschen, wo ich dann wieder stundenlang da bin und es mir einfach nur noch schlecht geht nachher. Sie werden aber deutlich weniger, die Rückfälle mit der Zeit, wo noch etwas Schönes ist. Aber ja, grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich geheilt bin oder dass ich es völlig im Griff habe. Ich glaube, ich bin mir einfach der Gefahr bewusst. Und ich versuche eben mit dieser Risk-Awareness irgendwie an das Ganze heranzugehen.
Wie tut sich denn das äussern in deinem Game-Verhalten? Also du hast gesagt, eben, dass du noch fast nur noch mit deiner Gruppe gamest. Gibt es noch andere Sachen, die du heute anders machst wie früher?
Ja, also ich glaube beispielsweise, was jetzt gut ist in der neuen Wohnung, ist es jetzt so, wo ich mit meinem Freund bin, ist, dass unsere Gaming-PCs oder eben die Konsolen im gleichen Zimmer sind. Und dort ist auch unser Bett. Und das ist halt auch noch wie so ein bisschen Kontrollmechanismus. Wenn dann mein Freund ins Bett geht, dann denke ich, okay, jetzt sollte ich vielleicht auch mal ins Bett gehen. So Sachen sind dann, das sind eben so ganz viele Kleinigkeiten, die dann eben noch helfen bei dem. Und andere Sachen sind natürlich, dass wenn ich wirklich einen schlechten Tag habe, versuche ich eigentlich nicht an die Konsole zu gehen, weil ich weiss, das ist genau so der perfekte Nährboden für so eine Session, die völlig aus dem Ruder läuft. Und dann versuche ich irgendwie, dass es mir zumindest, dass ich ein bisschen wieder stabiler bin, bevor ich mich an die Konsole setze, beispielsweise.
Dass du andere Coping-Strategien für das suchst.
Genau. Ja. Also, dass ich nicht zu meinen Tiefpunkten anhöcken, sondern wenn es mir wieder ein bisschen besser geht.
Was sind denn so, sagen wir, funktionale Strategien?
Also ich habe ganz viele verschiedene. Es sind eben auch wieder so ganz Kleinigkeiten. Beispielsweise mit unserem Hund spazieren gehen ist etwas, das hilft. Ein Hörbuch anmachen. Irgendein Video schauen, ein Buch lesen. Das sind einfach so Klischeesachen, zum Wohlfühlen, das sind einfach Sachen, die mir helfen. Ich meine, eben das Problem bei ADHS ist, und das kennen vielleicht auch viele ADHSler, dass so Sachen wie Mindfulness und so Zeug, das ist relativ schwierig mit ADHS. Und das hat eben auch nie wirklich geholfen. Von dem her, es muss schon etwas aktiv sein. Also ich muss mich selber halt wirklich beschäftigen. Und ich muss auch mich selber irgendwo mein Hirn beschäftigt halten, sage ich jetzt mal. Also es können leider nicht so Sachen wie Yoga oder so. Mit dem kann ich leider nicht so viel anfangen.
Ja, nicht langweilig auf jeden Fall.
Ja, es ist endlos langweilig. Ich muss dann halt, wann muss ich irgendwie trotzdem ein Video dann nebenbei laufen lassen. So, sonst
oder halte
ich das nicht aus. Ja, genau, eben die ganze Zeit, sonst geht das nicht.
Was denkst du als Betroffene, was gibt es für Möglichkeiten, einen gesunden Umgang zu finden mit digitalen Medien?
Ich glaube, der erste Schritt oder einer der wichtigsten Schritte, sage ich mal, ist, sich selber einzugestehen, dass man es nicht mehr im Griff hat. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch schon fast der schwierigste Schritt in dem ganzen Prozess. Mhm. Weil wenn ich nur schon anschaue, wie lange ich mich selber beschissen und belogen habe, also hätte ich da früher mich eingestanden, dass ich es nicht im Griff habe, dann hätte ich viel früher eine gesündere Lösung, einen gesünderen Umgang finden und es wäre niemals so weit eskaliert. Von dem her ist das eigentlich wie der grösste Ratschlag, den ich Leuten geben kann, die das Gefühl haben, sie könnten in einer ähnlichen Situation sein. Vielleicht auch, wenn man dann selber, manchmal fällt ja einem selber der Blick von außen. Man hat selber das Gefühl, man hat es im Griff, dass man vielleicht auch einfach fragt bei Kollegen oder so, wie nimmst du das wahr? Hey, bin ich irgendwie jetzt irgendwie zu viel dran oder so? Was würdest du sagen? Fällt dir da etwas auf? Weil eben amigs ist man so enorm gut in sich selber beschissen, dass man es selber wirklich nicht mehr wahrnimmt.
Und meinst du, es würde auch helfen, wenn man von außen mal nachfragen würde? Oder kommt dann gerade so, nein, die Abwehrhaltung?
Ich glaube, die Abwehrhaltung kommt sicher, weil das ist bei mir immer gekommen, weil es ist natürlich etwas, wo man sich schämt und wo dann auch eine Schwäche von einem ist, wenn man die dann anspricht. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das anzusprechen, aber sicher nicht in einem anklagenden Rahmen. Also ich glaube, weil dann trifft man eh nur auf Verteidigung und eine Wand, weil eben in den meisten Fällen ist das Gaming trotzdem etwas, wo den Leuten viel bedeutet oder wo etwas, wo mir auch immer noch viel bedeutet und damals auch bedeutet hat. Ja. Und wenn man dann das Gefühl bekommt, jemand will einem das komplett wegnehmen, ich glaube, dann bekommt man ganz schnell in die Abwehrhaltung rein.
Ja.
Man versteckt es wahrscheinlich dann einfach noch mehr vor dieser Person.
Ja, auf jeden Fall. Also man wird dann auch, eben wenn man es, also selbst wenn man es unbewusst macht, dann wird man trotzdem so Strategien entwickeln, um das eben noch besser vertuschen, das noch mehr verstecken und dann outet es halt hinter verschlossenen Türen noch mehr aus, wo natürlich dann niemand weiterbringt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja.
Ja, vor allem mit so Ich-Botschaften auf die Leute zugehen, sage ich, mache mir Sorgen um dich, wenn wir nicht mal etwas zusammen machen, also so nicht, ich finde, du gamest zu viel.
Ja. Und eben sicher auch immer, eben das nie entvalidieren, würde ich sagen, also nie sagen, hey, eben das ist ja doch, was ist das für ein Zeich, wo du da machst, das Game, also dass man es dann irgendwie schlecht redet, dass man dann sagt, willst du nicht irgendwie rausgehen oder willst du nicht andere Hobbys haben? Also ich finde eben so, wenn man das dann so entwertet, grundsätzlich, dann findet man ganz schlechten Zugang zu den Leuten, weil es den meisten Leuten eben doch etwas ist, wo ihnen halt wichtig ist. Ja.
Was würdest du den Menschen empfehlen, die ein problematisches Verhalten mit Gamen oder Social Medias oder anderen digitalen Welten haben?
Ich glaube, wieder sich selber das sicher einzugestehen. Und was auch ganz viel mir geholfen hat, ist in Online-Foren oder auf YouTube gibt es das auch, Geschichten von anderen Betroffenen anzuschauen oder zu lesen, zu hören. Weil es nimmt einem auch ein bisschen die Scham, wenn man hört, dass es anderen Leuten auch so geht und dass andere Leute ähnliche Erfahrungen gehabt haben. Und dass man dort nicht allein ist. Und dort kann man dann auch ganz häufig auch schon Strategien finden, wie man mit dem umgehen kann, wie kann man die Situation angehen. Und das ist sicher etwas, was ich empfehlen kann, dass man sich einfach mal so ein bisschen schlau macht, sage ich jetzt mal, mit Leuten, wo es vielleicht ähnlich ergangen ist.
Wenn der Vorteil von Menschen, die gamen, ist ja eigentlich, dass sie mega gut vernetzt sind. Gibt es dann auch schon irgendwelche Gruppen auf Discord oder?
Ja, also es gibt 100% auf Reddit gibt's, oder auf Discord wird es 100% so Gruppen geben, wenn man nach denen sucht. Ich schätze, das hätte auch eine Option für mich können sein. Ich habe jetzt einfach wirklich das Glück gehabt, dass ich genau in der Zeit, wo ich es gebraucht habe, auf die Gruppe gestoßen bin, wo ich halt jetzt immer noch mit denen zocke, wo jetzt zu meinen engsten Kollegen gehören. Aber sicher findet man, kann man in so Foren auch Kontakt knüpfen und eben auch Leute finden, wo man dann sagt, hey komm, wir machen das vielleicht zusammen, wir tun irgendwie uns zusammen gegenseitig einen Timer stellen und wenn der fertig ist, dann tun wir beide ausschalten oder so. Also 100% wird man dort fündig werden.
Das ist eigentlich nichts anderes als eine Selbsthilfegruppe, aber ja. Ich finde, Selbsthilfegruppe tönt halt immer so muffig.
Ja.
Und es erinnert mich immer irgendwie an Fight Club.
Ja, es ist schon, es hat schon so ein bisschen eben das, aber ich glaube, das liegt vor allem so ein bisschen am Medium Gaming, weil das halt Leute, die nicht gamen, nur einen ganz, ganz schweren Zugang dazu haben. Weil das halt so eine völlig andere Welt amix kann sein und wenn man es dann mit Leuten bespricht oder Therapeuten, die halt eben noch nie eine Konsole in der Hand hatten und die das dann überhaupt nicht nachvollziehen können und dann so Sachen sagen, ja, wieso schaltest du dann einfach nicht aus oder wieso findest du jetzt das so toll und das sind doch eben, warum machst du das? Dann, da hat man auf jeden Fall deutlich mehr Gesprächsbasis mit Leuten, die halt ein bisschen in der Materie drin sind.
Ja, absolut. Ich will auch überhaupt nichts gegen Selbsthilfegruppen sagen.
Ach so, nein, ich weiß schon, wie es
ja, weil das ist ja eigentlich genau das, was du sagst. Ja. Oder man trifft sich dort mit Leuten, die sich in den gleichen Sachen auskennen oder in den gleichen Sachen Probleme haben und die wissen haargenau, von was man redet und darum fühlt man sich ja dort so extrem verstanden und kann sich gegenseitig auch Tipps geben, die dann auch wirklich ankommen. Mhm.
Ja, eben. Ich glaube, das ist jetzt aber etwas, auch, wo immer mehr kommt, dass jetzt auch eine neue Generation von Therapeuten und Ärzten kommen, die halt eben selber ein bisschen in der Materie drin sind oder vielleicht selber ein bisschen gamen. Und dann findet man vielleicht auch dort Personen, die dann auch wo man ein bisschen einen Bezug dazu kann herstellen. Und dann ist das sicher auch so, dass man dann auch viel einfacher kann in einem professionellen Rahmen Unterstützung finden.
Mhm. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Wieso hast du dich entschlossen, bei diesem Podcast mitzumachen? Spoiler, wir kennen Leonie nicht.
ich glaube, für mich ist es einfach grundsätzlich, es sind zwei Sachen, die mir eigentlich wahnsinnig wichtig sind. Zum einen halt ist das Thema ADHS, gerade ADHS bei Frauen. Und wie viele Sachen das im Leben kann beeinflussen kann und dass es eben nicht nur darum geht, das Kind ist hibbelig und kann nicht so gut aufpassen, sondern dass da ganz viele Komponenten drin sind, über die Leute nicht so viel Bescheid wissen. Und zum anderen ist es einfach das Gaming als solches, weil eben mir gehen halt die, wie soll ich das sagen, 0815 Medienbericht von Gaming gehen mir meistens relativ auf die Nerven. Von wegen, ja, das sind irgendwie alles ungewaschene Kellerkinder, die noch nie soziale Kontakt haben und oh, ja, das ist so schlimm und die gehen nicht raus und die tun jetzt sicher, das sind auch sicher alles mal School-Shooters und weiß auch nicht was und dass es halt jetzt etwas so wahnsinnig Negatives dargestellt wird und da ist mir einfach irgendwie wichtig gewesen, zum aufzeigen, dass Gaming wie ganz, ganz, ganz viele Sachen etwas wahnsinnig Tolles und Schönes kann sein, aber dass es halt, wenn es aus dem Ruder läuft, auch etwas sehr Belastendes kann werden. Also es hat halt das Risikopotenzial. Aber das kann man halt eben, das kann man auf Sex, das kann man auf jenste Sachen, auf Sport, kann man das auch sozusagen anwenden, das Prinzip. Eben, wenn man es zu viel macht, dann werden all die Sachen irgendwann nicht mehr schön. Aber das ist mir einfach wichtig, das nicht zu verteufeln, nicht zu sagen, man muss das dem Kind verbieten, das ist etwas schlecht, sondern dass es eben auch die positive Seite auch noch zu betonen.
Ja, ich glaube, das ist auch gelungen.
Danke vielmals für das offene Gespräch. Es ist schön, dass wir gerade zum Thema Gaming eine Frau im Podcast hatten. Das hat uns mega gefreut. Wir haben eh nicht so viele Frauen in der Staffel bis jetzt. Und dann erst bei dem Thema, das so männlich konnotiert ist, freut es uns umso mehr. Und dass du so offene Auskunft gegeben hast, das ist wirklich schön.
Nein, mega gern. Ich bin ja mega gern da gewesen.
Danke.
Danke. Leonie beschreibt im Interview sehr schön die Sache mit der Scham. Man weiss, es ist einfach nicht richtig, es tut einem nicht gut und es ist noch nicht einmal mehr schön, was man da macht. egal ob mit psychoaktiven Produkten, wie im Fall von Leonie, oder mit psychoaktiven Substanzen in anderen Folgen. Und doch kann man einfach nicht anders. Man handelt limbisch und die Vernunft hat ihren Einfluss weitgehend verloren. Man hat keinen Einfluss mehr darauf, weil die Sucht eben eine hirnorganische Erkrankung ist und man mit Willenskraft allein nicht mehr weiterkommt. Niemand gibt gerne den Kontrollverlust zu. Warum das so ist, könnte man allweil eine Doktorarbeit dazu machen. Man fängt an zu vertuschen und zu verheimlichen. Daher kommt in meinen Augen auch der schlechte Ruf der Abhängigen. Sie beschissen, liegen, sind falsch und so weiter. Dieser Eindruck kommt auch nicht von ungefähr. Es ist aber nicht so, dass abhängige Menschen so sind. Sie verhalten sich aber manchmal ein bisschen so. Das entsteht meistens aus einer Not heraus, aus Scham oder auch, weil sie es selber gar nicht wahrhaben wollen. Was man an der Leonie in ihrer Geschichte auch gut sehen kann, ist, dass es kein Wundermittel gibt gegen die Sucht. Ein Medikament, eine Gesprächstechnik oder sonst irgendeine Methode reicht einfach nicht. Sondern verschiedene Komponenten, die der Betroffene ganz allein für sich ausfindig machen muss, führen dann zum Ziel von einer Reduktion oder von der Abstinenz. Und das muss man dann auch noch für sehr lange aufrechterhalten. Der Leonie hat sicher auch geholfen, dass man bei ihr ein grundsätzliches Problem hat definieren konnte. Und das ist die ADHS, wo wie so oft und vor allem bei Frauen viel zu spät diagnostiziert worden ist.
Und weil sich ADHS wie ein roter Faden durch ganz viele Broadcast-Folgen zieht und Leonie nicht die erste Betroffene ist, ist es uns wichtig, sie nochmal einen Input zum Thema zu machen. Schon bei der ersten Folge in der ersten Staffel «No Future» mit dem Kurt war ADHS ein Thema. Und man bekommt einen guten Einblick, wie es mit einer undiagnostizierten ADHS zu einer schweren Sucht kann kommen. Auch der Peter in der dritten Folge Club Mediterranee und der Domme in den beiden Folgen Anecken und Rudeltier haben eine Diagnose. Im Facts-Beitrag von der zweiten Folge mit dem Domme habe ich darum auch schon mal die Selbstmedikation mit psychoaktiven Substanzen erklärt. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, möchte ich sie an dieser Stelle noch mal empfehlen. Jetzt aber zurück zum Thema ADHS. Ca. 16% der Menschen haben teilweise oder in bestimmten Situationen ADHS-Symptome und ca. 4,2% der Weltbevölkerung haben das volle Syndrom. Und zwar komplett orts-, geschlechts- und altersunabhängig. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und es ist nicht wie oft vermutet eine Krankheit, die sich mit dem Erwachsenwerden auswächst. Das passiert tatsächlich nur bei 10% der betroffenen Kinder. Und es liegt auch nicht daran, dass die Kinder zu viel Fernsehen geschaut haben. Wie auch schon in der Folge mit dem Domme erklärt, ist Sucht oft eine komorbide Störung von ADHS. Mit der ADHS ist man bis zu 4-mal geförderter, eine Abhängigkeit zu entwickeln, wie ohne. Und als kleiner Refresher, Komorbidität heisst in der Medizin, dass zusammen mit einer Grunderkrankung gleichzeitig eine oder mehrere weitere Krankheiten vorliegen. Bezogen auf den Suchtbereich wird Komorbidität in der Regel spezifischer als das allgemeine Auftreten von einer Suchterkrankung und einer oder mehreren anderen psychischen Störungen verstanden. Falls zu der Suchterkrankung nur eine weitere Diagnose kommt, wird auch der Begriff Doppeldiagnose oder Dualdiagnose verwendet. Mit denen wird auch ausgedrückt, dass nicht immer eindeutig zwischen der primären Grundstörung und der sekundären Zusatzstörung unterschieden kann werden. Im Sinne von, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? ADHS ist auch eine Brandbeschleunigung für weitere psychische und psychosomatische Störungen. Es kommt darum sehr oft vor, dass Menschen mit ADHS im Laufe ihres Lebens an einer Depression erkranken, eine Angststörung entwickeln oder ein Burnout bekommen. Um die Krankheit richtig zu behandeln, ist es essentiell, dass ADHS vorher diagnostiziert wird, weil das oft die Basis ist und die anderen Störungen quasi über dem ADHS liegen. Tatsächlich gibt es keine Störung, die so erblich ist wie ADHS. Zwillingsstudien haben ergeben, dass die Erblichkeit bei 70-80% liegt. Als Vergleich bei der Schizophrenie sind es 50%. Es ist also praktisch unmöglich, dass man ADHS hat, wenn es nicht in der Familie schon Thema ist. Es gibt aber noch weitere Faktoren, die ADHS begünstigen. Unter anderem beispielsweise, wenn die Mutter während der Schwangerschaft psychoaktive Substanzen wie Nikotin oder Alkohol konsumiert. Und klar, eine werdende Mutter, die von ADHS betroffen ist, ist grundsätzlich gefördert, um psychoaktive Substanzen während der Schwangerschaft zu konsumieren. Außerdem können auch Geburtskomplikationen oder eine Frühgeburt eine ADHS begünstigen. Auch psychosoziale Faktoren, wie beispielsweise die Familie oder die Schule, können eine ADHS begünstigen und beeinflussen. Familiäre Bedingungen oder der Kinski
oder auch die Zeit in der Schule sind zwar nicht ausschließlich die Ursache für die Störung, sie können aber die Stärke der Probleme, die entstehen, und ihren weiteren Verlauf maßgeblich mitbestimmen. Wenn die Eltern von Betroffenen selber psychische Probleme wie beispielsweise ADHS haben oder viel streiten oder aber auch finanziell sehr belastet sind, können durch das ADHS-Symptome von den Kindern und Jugendlichen verstärkt werden. Aber auch hier muss man von einem Wechselspiel zwischen den Faktoren von der familiären und schulischen Umwelt, der genetischen Ausstattung des Kindes und möglichen Belastungen während der Schwangerschaft oder der Geburt ausgehen. Zu den sogenannten psychosozialen Risikofaktoren zählen zum Beispiel unvollständige Familie, also das Aufwachsen mit einem oder keinem Elternteil, psychische Erkrankungen von einem Elternteil und vor allem antisoziale Persönlichkeitsstörung vom Vater, familiäre Instabilität, ständiger Streit zwischen den Eltern, ein niedriges Familieneinkommen und sehr beengte Wohnverhältnisse, inkonsequent in der Erziehung, fehlende Regeln, häufige Kritik und auch Bestrafungen. Alex hat es schon erwähnt, wie auch bei vielen anderen physischen und psychischen Erkrankungen sind Symptome bei weiblich gelesenen Personen weniger erforscht und durch das wird ADHS viel weniger diagnostiziert. Es gibt Studien, die aufzeigen, dass das zweite X-Chromosom Frauen einen gewissen Schutz bietet vor Entwicklungsstörungen wie beispielsweise Autismus oder ADHS. Das heisst, dass bei Frauen mehr genetische Veränderungen und Umweltfaktoren zusammenkommen müssen, dass sich eine Entwicklungsstörung ausbildet. Trotz allem sind viel mehr weiblich gelesene Personen betroffen als tatsächlich diagnostiziert. Man merkt das vor allem an den Diagnosekriterien. Sie sind maßgeschneidert für Männer und beschreiben am ehesten das Verhalten von einem hyperaktiven Bub mit einer sogenannten expansiv externalisierenden Verhaltensweise. Das sind Verhaltensweisen, die sehr auffällig und raumgreifend sind. Wie beispielsweise über den Tisch und Bank rennen in der Schule, schreien, toben bis hin zu Schlägereien. Mädchen sind im Verhalten hingegen viel weniger gut abgebildet. Klar gibt es auch, dass sie sich auffällig verhalten, laut sind und schreien. Aber das wird dann auch sehr oft anders interpretiert und nicht primär als ADHS diagnostiziert. Dazu kommt natürlich, dass es sich für Mädchen in unserer Gesellschaft nach wie vor nicht gehört, sich so zu verhalten. Und sehr oft tun sich Betroffene dann anpassen und sozial verträglich auftreten. Und auch wenn die Rollenerwartung nicht immer direkt von jemandem verlangt wird, ist es doch in den allermeisten Köpfen in unserer patriarchal prägten Gesellschaft so verankert. Durch das passiert sehr häufig, dass Frauen wie auch Leonie sehr spät eine Diagnose bekommen, weil sie irgendwann überarbeitet und gestresst sind und die Überforderung als Lebensgefühl sie einholt. Bei Leonie hat es dazu geführt, dass sie sich mit Gamen selbst medikamentiert hat und dann auch in eine Depression gerutscht ist. Klar ist auf jeden Fall, wie so oft, dass mehr geforscht muss werden. Wenn euch das Thema interessiert und ihr euch damit auseinandersetzen wollt, haben wir euch noch zwei Bücher zum Thema verlinkt. Das eine heisst «Frauen und Mädchen mit ADHS» und erklärt sehr genau die Symptomatik, den Unterschied und den Leidensdruck, aber auch die Ressourcen von einer ADHS. Und das zweite Buch heisst «Kirmes im Kopf» und ist von einer Frau und ADHS-Influencerin, ich sage das jetzt so, aus Deutschland und ist einerseits sehr autobiografisch und andererseits schreibt auch sie sehr viel zu der aktuellen Studienlage. Außerdem haben wir euch auch noch ein paar Podcasts verlinkt.
Vielleicht nochmal zurück zum Gaming. Das haben wir jetzt gar nie erwähnt, aber wer mehr über Verhaltenssucht im Allgemeinen möchte hören, wo eine Gamesucht ja auch dazu gehört, kann das in der dritten Folge von dieser Staffel, wo wir mit dem Renato Bospodihardio geredet haben und Gambling Cats heisst. Wie schon angekündigt, ist das unsere letzte Folge von der Staffel 2 gewesen. Wir machen jetzt eine Sommerpause und freuen uns extrem, wenn ihr im Herbst wieder mit dabei seid. Uns sind die Ideen noch nicht ausgegangen und wir möchten selber noch so viel lernen von unseren Gästen. Wenn ihr aber Wünsche für ein Thema habt, selber möchtet zum Interview kommen oder ihr eine spannende Person kennt, dürft ihr uns das gerne mitteilen. Sehr gern. Wie immer findest du alle wichtigen Infos zu den einzelnen Folgen und zu diesem Podcast auf unserem Instagram-Account broad.cats. Wenn du Fragen, Ergänzungen, Inputs, Feedback oder Anregungen zu dieser oder allen anderen Folgen hast, an uns, aber auch an unsere Gäste, kannst du uns auf Instagram oder aber auch ganz klassisch per Mail an broadcats@posteo.de jederzeit schreiben. An dieser Stelle nochmal danke tausend Christoph fürs Masteren und Carlo fürs Studio. Dank diesem Upgrade ist die Qualität von dieser zweiten Staffel doch nochmal auf ein anderes Level gekommen. Und ich will auch nochmal sagen, danke Jill, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast mitmachen. Es macht mir wirklich mega Spass und ich finde es super, auch mit dir.
Schön, dass du dabei bist, Alex.
Und jetzt verabschieden wir uns und wünschen euch einen schönen Sommer. Chill und Alex.